Eine extrem unangenehme Situation für Saul. Wenn er nur gewusst hätte, ja, wie hat er wohl reagiert?
Ich habe gesehen, dass Kriegsleute anfangen weglaufen, erklärt ihm der Saul. Und du bist einfach nicht gekommen. Und die Philister sind schon ganz in Nähe. Darum hatte ich Angst gehabt, dass die Philister bis hierher kommen könnten, bevor ich für Gott geopfert habe. Darum habe ich es gewagt, das Opfer selber zu machen. Du hast einen grossen Blödsinn gemacht, sagt ihm der Samuel. Du hast dich nicht an das gehalten, was Gott dir gesagt hat. Er hat dein Königtum über Israel bestätigt für eine lange Zeit. Aber jetzt wirst du nicht lange König bleiben. Gott hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herz. Und den hat er als König gewählt für sein Volk. Weil du dich nicht an das gehalten hast, was Gott hat gesagt. Das sagte der Samuel. Und er kehrt um und geht wieder weg. Und der Saul macht sich mit den Kriegsleuten auf den Weg gegen die Philister. Ein Staubteppich legt sich über die Landschaft, während die Soldaten von Israel sich in Bewegung setzen. Der Saul reitet an die Spitze. Sein Blick ist starr auf den Horizont gerichtet. Er hat gesündigt. Das weiß er. Und jetzt muss er Konsequenzen tragen. Das ist bitter. Sein Blick fällt auf die wenigen 100 Männer, die ihm noch treu geblieben sind. Eine traurige Schar, verglichen mit den Herrscharen der Philister. Als sie Gibea erreichen, errichten sie ihr Lager. Die Stimmung ist gedrückt. Die Männer reden leise miteinander. Ihre Stimmen tönen wie ein Klagelied. Der Saul zieht sich zurück und lässt seine Gedanken freien Lauf. Er denkt an die Worte von Samuel, an die Königswürde, die er verloren hat. Die Philister haben in der Vergangenheit das Land systematisch ausplündert. Sie haben die Schmiede zerstört. Für sicherzustellen, dass die Israeliten keine Waffen mehr herstellen können. Darum stehen sie praktisch ohne Waffen da. In den folgenden Tagen ziehen die Philister ihre Netze enger. Sie schicken ihre Truppen aus, für die israelitischen Dörfer zu plündern und zu zerstören. Der Saul und seine Männer können nur hilflos zuschauen.
Kannst du Saul verstehen? Seine Entscheidungen? Ich kann es nachvollziehen. Er ist nicht in einer leichten Situation. Es geht nicht nur um sein eigenes Überleben. Er trägt Verantwortung für viele, für ein ganzes Volk. Ja, für seine Krieger, die hat er vor Augen, aber auch für Menschen, die sich nicht wehren können, für Zivilisten. Er ist als König über sie eingesetzt. Und er ist sowieso schon unterlegen. Und jetzt fangen von den wenigen, die er hat, auch noch die ersten an, fortzulaufen. Es geht ums pure Überleben. Und Samuel, der Prophet, ist nicht eingetroffen. 7 Tage waren abgemacht. Er weiß das, die Leute wissen das. Vermutlich bezieht sich diese Vereinbarung auf 1. Samuel 10, Vers 8. Saul wird gerade zum König ernannt, also etwas 2 etwa 2 Jahre vor den Ereignissen, von denen wir gerade gehört haben. Saul bekommt einige Ankündigungen, wie seine Königschaft bestätigt werden wird. Die treffen alle ein. Neben diesen Ankündigungen, neben diesen Prophetien, bekommt er noch eine Anweisung. Und geh vor mir nach Gilgal hinab, sagt Samuel zu ihm. Und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Heilsopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zu erkennen gebe, was du tun sollst. Diese Abmachung ist schon 2 Jahre her, aber offensichtlich erinnern sich alle noch sehr gut daran. Denn sie warten ja die 7 Tage. Und dann verlieren sie die Nerven, als die Woche vorbei ist und Samuel eben immer noch nicht aufgetaucht. Samuel ist nicht da und deshalb wurde Gott kein Opfer gebracht. Und kein Opfer für Gott bedeutet für sie kein Eingreifen Gottes. Und weil sie sowieso schon unterlegen sind, weil sie sowieso schon hoffnungslos unterlegen sind, ist die Situation ab dem Zeitpunkt für sie wirklich hoffnungslos. Das Opfer, der Altar, das Feuerholz, alles steht bereit. Du musst es nur in deine eigene Hand nehmen. Alles, was du brauchst, ist da. Was tust du? Ich formuliere es bewusst provokativ. Ich kann mir gut vorstellen, dass Saul genau diese Fragen durch den Kopf gegangen sind. Und wenn wir ehrlich sind und uns in diese herausfordernde Situation hineinversetzen, ohne zu wissen, dass Saul dann gerade um die Ecke kommt, wenn es dann erledigt ist, ohne zu wissen, was weiter geschieht, dann sind die Gedanken, die Saul vermutlich gedacht hat, auch irgendwo logisch. Oder zumindest verständlich. Oder? Saul hat gewartet. Er hat es nicht sofort in die eigene Hand genommen. 7 Tage waren abgemacht, 7 Tage wartet er. Aber mit dem Weggang der Leute entgleitet ihm noch das letzte bisschen Kontrolle, was er irgendwie hatte. Saul ist bildlich gesprochen am Schwimmen in einer schweren Rüstung. Das zieht ihn nach unten und es sieht nicht gut aus. Und jetzt wird ihm noch vor seinen eigenen Augen allmählich der letzte Strohhalm aus dem Wasserglas gezogen, in dem er sich befindet, seine letzte Chance. Das ist ein Versprechen, ja, aber die Zeit ist doch abgelaufen. Wenn wir eigene Ressourcen zur Verfügung haben, wenn wir die Sache selbst im Griff haben, dann braucht es ja kein Vertrauen, oder? Dann vertrauen wir auf uns selbst. Wenn es auf der anderen Seite hart auf hart kommt, wird Vertrauen strapaziert und auf die Probe gestellt. Und Saul wird in dieser Situation bis aufs Äußerste strapaziert. Saul ist nicht unerfahren mit militärischen Auseinandersetzungen. Relativ zügig, nachdem er zum König von Israel ernannt wird, muss er gegen die Ammoniter kämpfen. Das lesen wir ein paar Kapitel früher. Da bringt er durch eine eindeutige, ziemlich bedrohliche Nachricht an alle Stämme Israels insgesamt 60.000 Kämpfer zusammen. Es sind nicht 60.000, aber das soll es mal darstellen. Ne? 60.000 Kämpfer, 30.000 aus Israel, 30.000 aus Juda. Jetzt hat er 3.000. Das sind gerade mal 5%. Und die ersten fangen an, wegzulaufen. Eine genaue Anzahl des Gegners haben wir nicht. Sie sind wie Sandkörner am Meer. Es zeigt, dass Saul hoffnungslos unterlegen ist. Es ist nur logisch verständlich, dass Saul das Fortlaufen der übrigen verhindern will. Auch wenn ihm ja eigentlich klar ist, dass Gott ihn zu was anderem herausgefordert hat. Er will den Gestaltungsspielraum, den er halt irgendwie noch hat, möglichst ausnutzen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann fällt auf, dass Gott irgendwie Gefallen daran hat, Menschen in Situationen zu stecken, die unmöglich scheinen. Oder positiv ausgedrückt, Gott hat eine besondere Art, uns in Herausforderungen zu führen, bei denen wir seine Größe erkennen müssen. Gott hat eine besondere Art, uns in Herausforderungen zu führen, in denen wir seine Größe erkennen müssen. Ein Vorgänger von Saul musste das in einer ähnlichen Situation lernen. Gideon, der hat eigentlich schon zu wenig Männer und Gott reduziert seine Männer dann noch durch ein ganz witziges Trinkverfahren auf 300. Was bei Gideon passiert, fällt ganz klar in die Kategorie, das ist eine aussichtslose Nummer. Die normale Reaktion wäre, komm, schön, wir sind jetzt noch 300 Mann, lass uns nach Hause gehen. Lass uns noch die letzten Tage, die wir haben, irgendwie lebend verbringen, statt uns einfach dem Feind in den Rachen zu werfen. Wir müssen unser Leben ja nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Aber das machen Gideon und seine Männer nicht. Sie vertrauen, sie bleiben dran und das Unglaubliche passiert. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Viele Jahrhunderte nach Saul sollen 5000 Männer, Frauen und Kinder noch dazu gerechnet satt werden, durch 5 Brote und 2 Fische. Die Jünger denken ganz pragmatisch, woher sollen wir denn das Brot holen, selbst wenn wir in die umliegenden Dörfer gehen, da hat es nicht genügend zur Verfügung, wir kommen nicht an das Brot. Sie denken im Rahmen von dem, was sinnvoll, was logisch ist, was möglich ist, größer geht für sie nicht. Das ist ganz menschlich. Aber auch wenn sie einen kleinen Glauben haben, zeigt sich ihnen ein großer Gott. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Sie erleben, wie Jesus von Geburt an Kranke gesund macht. Leprakranke, die aus Schutz vor der Gesellschaft weggewiesen wurden, die eigentlich nur noch auf ihren Tod warten, heilt er und integriert sie wieder in die Gesellschaft. Von Geburt an Gelähmte werden gesund und sogar Tote stehen auf sein Wort hin wieder vom Tod auf. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Schon im Kindergottesdienst hören wir von den Erlebnissen dieser Menschen. Wir hören auch von modernen Glaubensheldinnen und Helden. Die ersten, die mir einfallen, sind Gladys Aylward, Bruder Andrew, Georg Müller. In der Geschichte von Georg Müller, aber auch eine Frau, die in ganz schweren Lebensumständen ist, wir kennen ihren Namen nicht, die ihr Erbe, das sie ganz gut gebrauchen könnte, um ihre Lebensumstände, die sowieso schon schwierig sind, etwas erträglicher zu machen. Das Geld behält sie nicht für sich, sondern sie gibt es ab, um das Waisenhaus zu unterstützen. Georg will das Geld von dieser Frau nicht annehmen, aber sie bleibt darauf bestehen. Sie gibt gerne. Viele, vielleicht sogar alle von uns, hören gerne diese wahren Geschichten von Glaubensheldinnen und Helden. Warum denn? Wahrscheinlich faszinieren uns ihre Geschichten aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe mir mal 2 Gründe rausgeschrieben, die für mich sich erzählen. Vermutlich, oder gut, wahrscheinlich auch für dich. Wir bewundern das Vertrauen, das diese Menschen auf Gott haben. Wir bewundern ihren Mut zu vertrauen, auch wenn sie noch nicht sehen. Und besonders dann, wenn sie vertrauen, wenn alle Umstände, alles, was vor Augen ist, dagegen spricht. Warum fasziniert uns das? Ich glaube, weil wir auf der einen Seite ganz gut verstehen könnten, wenn sie anders reagieren würden, als sie es getan haben. Wenn eine Gladys aufgegeben hätte, statt den Weg zu wagen. wenn Georg Müller die Waisenhäuser entweder gar nicht eröffnet oder sie geschlossen hätte, als die großen Probleme kommen, als er keine Nahrung für die Kinder hatte oder keine Bezahlung für die Angestellten da war. Wenn wir das hören, dann könnte keiner von uns den ersten Stein werfen. Aber sie haben ja nicht aufgegeben. Sie haben gebetet und sich an einen großen Gott und deine Zusagen geklammert. Warum faszinieren uns diese Geschichten? Ich glaube, dass diese Geschichten uns auch deshalb faszinieren, weil in uns eine große Sehnsucht ist, auch diese Schritte des Vertrauens zu gehen. Nicht nur auf unsere eigenen Ressourcen zu schauen, sondern auf Gott zu vertrauen. Und bei aller Faszination, die wir für Glaubensheldinnen und Glaubenshelden haben, bleibt wahrscheinlich doch die Frage, wäre es möglich, dass auch ich im Vertrauen auf Gott bleibe und in schwierigsten Umständen dranbleibe? Und vermutlich schwingt irgendwie die Angst mit der Frage mit, was, wenn nicht? Angst vor den potenziellen Folgen. Was, wenn Gott doch nicht so eingreift, wie ich es hoffe? Sollte ich nicht irgendwie jede Möglichkeit ausnutzen, die ich habe, bevor ich mich auf Gottes Zusagen verlasse? Zu vertrauen, wenn ich es nicht in der Hand habe, ist vielleicht eines der schwersten Dinge für uns Menschen. Weil wir seit dem Sündenfall mit der Überzeugung ringen, am Ende muss doch ich für mich schauen, weil sonst tut's ja keiner. Aus dem Urvertrauen, das wir hatten, wurde ein Urmisstrauen anderen und vor allem Gott gegenüber. Als Menschen müssen wir Urvertrauen lernen. Das ist die erste Kernkrise, die wir zu bewältigen haben. Entwickeln wir es oder entwickeln wir es nicht? Und je älter wir werden, desto mehr Erlebnisse machen wir, in denen unser Vertrauen enttäuscht wird von anderen Menschen, vielleicht auch von Gott, weil etwas geschieht, das nicht in unser Gottesbild passt. Weil zum Beispiel plötzlich jemand etwas Tragisches erlebt, der Gott eigentlich liebt, und andere, denen Gott völlig egal ist, denen passiert das nicht. Erlebnisse wie diese machen es immer schwerer zu vertrauen, ohne zu sehen. Es ist nicht einfach selbstverständlich. Ein Schritt aufs Wasser, der als Kind vielleicht noch einfacher gewesen wäre, ist gefüllt von Angst. Was, wenn Gott nicht reagiert? Und genauso wie Saul in seiner Situation aus rein menschlicher Sichtweise ganz verständlich Angst verspürt, weiter zu warten und zu vertrauen, obwohl ihm die Männer weglaufen, erleben auch wir Angst, wenn wir den Bereich unseres Möglichen verlassen und den Schritt des Vertrauens wagen. Wir brauchen Mut. Saul hat offensichtlich und berechtigterweise Angst. Deshalb muss er Mut beweisen. Er bringt den Mut nicht auf. Jemand sagte mal zu Mut: Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass es etwas Wichtigeres gibt als die Angst. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst voranzuschreiten und Dinge zu tun, die uns herausfordern. Trotzdem festzuhalten an der Vereinbarung mit Samuel, an der Vereinbarung mit Gott, wichtiger als die Angst. Welche Vereinbarungen, welche Verheißungen stehen über deinem Leben? Wo fällt es dir schwer zu vertrauen? Wo hast du Angst zu vertrauen? Wo würde es dich dermaßen beschränken, dass du es mit der Angst zu tun bekommst, wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt? Wir sind noch nicht am Ende der Geschichte von heute. Es geht noch weiter. Wir blicken jetzt auf Jonathan, den Sohn von Saul, und was er getan hat.
Saul, sein Sohn Jonathan, schaut auf die schroffen Felswände, die sich wie mächtige Wächter über das Tal erheben. Dann dreht er sich um und sagt zu seinem Waffenträger: Komm, wir wollen dort rübergehen, wo die ersten Posten der Philister sind. So machen sie sich heimlich auf den Weg. Sie wählen einen schmalen Weg zwischen den zwei hohen Felszacken durch. Komm, sagt Jonathan zu seinem Begleiter, wir wollen rübergehen zum Wachposten der unbeschnittenen Heiden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viel oder wenig sind. Ich bin bei dir, bei allem, was du machen willst. Mach einfach, was du auf dem Herz hast, versichert ihm sein Waffenträger. Also gut, meint Jonathan. Wenn wir denen sind, machen wir es so. Wir sorgen dafür, dass sie uns sehen. Und an ihrer Reaktion an werden wir erkennen, wie wir vorgehen sollen. Also nähern sie sich den Philister, bis sie gesehen werden. Schaut mal das an! Fangen die Philister an zu spotten. Die Hebräer kommen aus den Löchern für die Schnauken, in denen sie sich versteckt haben. Die Wache fordern die beiden auf. Kommt nur rauf, wir werden es euch zeigen.
Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr. Du hast um ein Zeichen gebeten und es ist eingetroffen. Du bist jetzt Jonathan. Eigentlich wäre es jetzt ja Zeit, loszugehen, oder? Welche Gedanken und Gefühle gehen dir durch den Kopf? Was willst du jetzt tun? Dreht euch nochmal nach rechts, nach links. Was würdet ihr jetzt tun? Was würdet ihr denken, wenn ihr Jonathan wärt? Ja, was denkt sich wohl dein innerer Jonathan? Keine Frage. Oder vielleicht nochmal überdenken. Mal schauen, wie Jonathan reagiert.
Los, mehr noch! Ruft Jonathan seinem Waffenträger zu. Der Herr hat sie in die Hand von Israel gegeben. Schnell klettern sie auf allen Vieren der stotzig Hang auf. Der Jonathan voraus, sein Diener hinten nach. Kaum ist der Jonathan oben, schlägt er die ersten Philister zu Boden. Und sein Waffenträger folgt ihm und tötet sie. Die beiden bringen bei diesem Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen liegen in einem Umkreis von wenigen Metern. Jetzt bricht im ganzen Heer der Philister Panik aus. Im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die die israelitischen Dörfer sollen plündern und zerstören. Und dann bebt die Erde. So versetzt Gott alle Philister in Angst und Schrecken. Wo der Saul und seine Männer die Nachricht vor Verwirrung im findlichen Lager überkommen, stürmen sie los und schließen sich im Kampf an. Die Philister sind so verwirrt, dass sie wild um sich schlagen und sich gegenseitig umbringen. So rettet Gott an diesem Tag die Israeliten vor ihnen finden. Der Jonathan hat nicht nur einen militärischen Sieg errungen, sondern auch einen geistlichen Sieg. Sein Glaube an Gott hat ihn gestärkt und ihm den Mut gegeben, das Unmögliche zu wagen. Und Gott hat seine Tat gesegnet.
Bis zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht allzu viel über Jonathan. Wir wissen nicht, wie alt er war, wie er zu dem jungen Mann wurde, der er ist, als all das geschieht. Er wird wahrscheinlich kein Schwächling gewesen sein, wenn ihm sein Vater die Führung über ein Drittel seiner Armee anvertraut. So wie er sich verhält, könnte man meinen, er ist vielleicht unbeschwert, ein bisschen leichtfertig. Aber Jonathans Vertrauen baut auf die Zusagen Gottes. Es geht Jonathan nicht um sich selbst. Er bittet Gott nicht um ein Zeichen für sich selbst, für sein Leben. Er kämpft für Israel, für das auserwählte Volk Gottes. Was Jonathan von seinem Vater unterscheidet, ist ein ganz kerniger Satz, der mitten in unserem Text, mitten in unserem Abschnitt kommt. Jonathan sagte also zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir gehen zu dem Posten dort drüben, zu diesen Unbeschnittenen. Vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Vielleicht hilft uns der Herr. Später bestimmt er dann zwei Varianten, um festzustellen, ob Gott denn vorhat, zu helfen oder nicht. Und auch wenn Jonathan sicherlich kein schlechter Kämpfer war, sich zu zweit gegen 20 Krieger zu behaupten, ist auch ziemlich wahnsinnig. Um nicht zu sagen, lebensgefährlich. Ich nehme an, dass die Erfolgsaussichten ungefähr gleich groß sind, dass Jonathan und sein Waffenträger, rein logisch, diese 20 Krieger besiegen, ungefähr gleich groß, als wenn sich Sauls Armee der Armee der Gegner stellen würde. Rein menschlich, aber witzige Vorstellung. Aber Jonathan spricht eben vom Herrn, für den Zahlen keine größere Bedeutung haben, als dass sie einfach Zahlen sind. Ist das noch Mut, den Jonathan hat? Oder ist sein Vertrauen einfach schon derartig gewachsen, dass er überzeugt in die Situation hineingeht? Es scheint, als ob Jonathan sehr, sehr überzeugt ist. Warum? Vermutlich auch wegen den Erlebnissen, die er und andere gemacht haben. Die größten Geschichten hat nicht er selbst erlebt, die kennt er, weil das Volk Israel eine Kultur hatte, wo sie sich die großen Geschichten der Vergangenheit erzählt haben. Vermutlich kennt er die Geschichte eines Gideons, der mit 300 Kriegern über 30.000 in die Flucht geschlagen hat. Er kennt die Geschichte, dass Gott sein Volk durchs Meer geführt hat und über 40 Jahre in einer Wüste mit Essen versorgt hat. Anderes, was wir wissen, das weiß er noch gar nicht. Er kennt nicht den David, der sich Goliath stellt, um Gottes Ehre zu verteidigen. Einiges später sind dann drei Freunde im Feuerofen, die ähnlich zu Jonathan sagen, vielleicht rettet Gott uns, vielleicht auch nicht. Ist auf jeden Fall keine Frage des Könnens, weil Können, das kann unser Gott. Keine Probleme. Lebendige Beispiele des Glaubens. Wir sehnen uns danach. Und Gott fordert uns, er fordert dich heute auch dazu heraus. Ein großer Gott. Der Gott Jonathans hat kein Problem mit einer großen Herausforderung. Die gegnerischen Krieger fallen dann einfach tot um, als er das Plateau betritt, oder zumindest fallen sie kampfunfähig um. Und Jonathan und sein Waffenträger erleben, was Gott früher zusagt: Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Sie müssen gar nicht viel tun. Gott allein bringt den Sieg. Ich muss jetzt auch noch mal ganz kurz nach hinten, weil ich etwas vergessen habe. Gott, ich will keine Schleichwerbung machen, darum geht es mir nicht. Aber es ist einfach eine der großen Kisten, die wir zur Verfügung hatten. In welche Box hast du denn Gott gesteckt? Wie groß ist deine Box? Vielleicht so groß, vielleicht auch noch ein bisschen kleiner. Hier haben wir noch Variante 3. In welcher Box steckt denn der Gott, an den du glaubst? Wir versuchen immer wieder, Gott zu verstehen und uns ein Bild von ihm zu machen, von dem, was ihm denn letztlich möglich ist, was er tun wird und was nicht. Eine Box, in der Gott gefangen gehalten wird. Die Vorstellung gibt uns einen sicheren Rahmen. Das ist möglich, damit kann ich rechnen, mit dem hier dann nicht. Jonathan traut sich, seine Box zu öffnen und erweitert den Raum des Möglichen für Gott auf das, was rein menschlich gesehen unmöglich ist. Und sicher braucht es Mut dafür, die eigene Box zu öffnen. Aber Jonathan hat den Weg für den Sieg von Israel nur deshalb bahnen können, weil er bereit war, den Zusagen Gottes zu vertrauen. Und die Zusagen Gottes liegen immer außerhalb von dem, was uns Menschen möglich ist. Weil bei Gott eben nichts unmöglich ist. Jonathan hat gewusst, was Gott in der Vergangenheit getan hat, und er hat darauf vertraut, dass er auch heute noch zu seinen Versprechen steht. Esther betete und fastete mit dem Volk, bevor sie vor den König trat, im Vertrauen darauf, dass Gott sein Volk beschützen wird. Petrus ging nur auf dem Wasser, weil er bereit war, diesem Jesus mehr zu vertrauen als dem, was rein menschlich möglich ist, weil er bereit war, seine Box zu öffnen. Ich möchte schließen mit einer Begegnung zwischen Jesus und einer Frau. Martha ist der Name dieser Frau. Ihr Bruder ist gestorben und er liegt bereits im Grab. Und dann stellt Jesus Martha eine Frage, bevor er Lazarus vom Tod auferweckt. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Diese Aussage, diese Frage stellt Gott jedem Menschen. Vielleicht stellt er sie auch heute dir. glaubst du mir das? Vielleicht glaubst du ihm das bereits, aber dein Vertrauen wird an einer anderen Stelle herausgefordert. Wo fordert Gott dich auf, deine Box aufzutun und ihm wirklich Vertrauen zu schenken? Vielleicht braucht es Mut, die Box zu öffnen, die eigenen Möglichkeiten nicht voll auszuschöpfen, sondern wirklich auf die Zusage Gottes zu vertrauen. Vielleicht befindest du dich auch in einer Situation, wo Gott das besonders herausfordert. Gott hat eine besondere Art, uns in Herausforderungen zu führen, bei denen wir seine Größe erkennen müssen. Lernen, ihm zu vertrauen. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, in der wir vor Gott kommen, indem wir auch singen, was wir glauben wollen, an dem, was wir uns festhalten wollen, wer Gott ist. Vielleicht merkst du, ich habe einen kleinen Glauben. Aber auch wenn der Glaube klein ist, du hast einen großen Gott.